Seinem Plan entsprechend hat er, Gott, durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleich jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt.
Wir machen weiter in unserer Predigtserie zum Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist ein sehr praktisches Buch. Jakobus will uns ein bisschen ans Herz legen, wie wir unseren Glauben im Alltag eigentlich leben können. Wenn wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, okay, wie verändert es jetzt unseren Alltag? Ganz normal, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, Johannes hat ihn gerade vorgelesen, der sagt uns, wenn du eine neue und lebendige Beziehung zu diesem Gott hast, dann hast du auch eine neue und lebendige Beziehung zu Gottes Wort, zu seinem Wort, zu der Bibel. Und so steigen wir direkt ein. Wir haben letzte Woche hat der Harald so ein bisschen eine Wiederholung gemacht von den ersten beiden Predigten und vor zwei Wochen haben wir aufgehört bei Vers 18. Und was kommt nach Vers 18? Richtig, Vers 18. Wir machen nochmal Vers 18 kurz, weil das so ein Vers ist, das ist wirklich so ein Scharnier, der zählt für den Text davor, aber auch für den Text jetzt. Und in diesem Vers 18, da sagt Jakobus, dass Gott uns aus seinem freien Willen durch das Wort der Wahrheit neu geboren hat. Also der Heilige Geist kommt in unser Leben und er schenkt uns neues Leben, er macht uns neu durch das Wort. Durch Gottes Wort macht er uns neu. Und dann schreibt er, das ist, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht wären. Und Erstlingsfrucht, das hatten wir vor zwei Wochen schon kurz, die Erstlingsfrucht ist so der erste Ertrag, die erste Ernte, die der Bauer auf dem Feld eingeholt hat. Damals, die Juden, das Erste, was sie eingeholt haben, haben sie Gott gewidmet, haben sie Gott geopfert. Das war nichts, was sie selbst gegessen haben, das war nichts, was sie irgendwie verkauft haben. Sie haben gesagt, okay, das gebe ich ab an Gott. Ich will da kein Recht drauf haben, ich will das einfach abgeben, Gott kann damit machen, was er möchte. Das ist die Erstlingsfrucht. Und Jakobus sagt, wir sind diese Erstlingsfrucht. Wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, dann schaust du plötzlich in die Bibel und du schlägst sie auf und du liest da drin und sagst, okay, ich will eigentlich nicht mehr so leben, wie ich will. Ich will jetzt so leben, wie Gott will. Ich gehöre jetzt Gott. Ich will das Recht nicht mehr darauf haben, zu bestimmen, was mit mir ist, sondern ich gehöre jetzt Gott. Ich widme mich Gott mit all dem, was in seinem Wort steht. Ich stelle mich unter die Autorität von Gottes Wort. Das ist das, was Jakobus sagt in diesem Vers 18. Wir gehören Gott als seine Erstlingsfrucht. Und Jakobus spitzt es nochmal stärker zu, ein paar Verse weiter, in Vers 25. Und dort schreibt er, bisher hat er immer, wenn er über die Bibel geredet hat, Begriffe verwendet wie das Wort der Wahrheit, das eingepflanzte Wort oder einfach nur Wort. Und plötzlich jetzt in Vers 25 benutzt er hier das vollkommene Gesetz. Und wir fragen uns, Jakobus, wie kannst du über die ganze Bibel sprechen und sagen, das ist Gesetz? Also klar, wir haben hier Gesetze drin, wir kennen die 10 Gebote, Aber da ist noch viel, viel mehr. Da sind noch so Gedichte, so Psalmen, das sind so Erzählungen drin, Berichte, Geschichtsschreibung. Wie kannst du sagen, dass das alles Gesetz ist? Aber Jakobus ist damit nicht allein. Auch Jesus hat es mal gemacht. In den Evangelien gibt es eine Stelle, da sagt er, hey, wie doch auch in eurem Gesetz steht, und dann zitiert er was aus dem Alten Testament, und zwar aus den Psalmen. Und wir denken, hey, die Psalme, das ist poetisch, das ist doch kein Gesetz. Aber Jesus macht es hier und er sagt, das ist Gesetz. Und die Frage ist, warum machen die das so? Warum sagt Jakobus und warum sagt Jesus, wenn sie von der Bibel sprechen als Ganzes, warum sagen sie Gesetz? Die Antwort ist, weil alles, was hier drin steht, von der ersten bis zur letzten Seite, normativ ist für uns. Wenn du an Jesus glaubst, wenn der Heilige Geist dein Leben neu gemacht hat, dann ist das der Maßstab von vorne bis hinten. Dann ist alles, was hier drin steht, maßgebend, die Richtschnur, der Maßstab für dein Leben. Alles ist gesetzt. Alles ist Gesetz. Nicht nur die 10 Gebote, auch jede Metapher, jede Bildsprache, jede Geschichte, jedes Lebensbeispiel, alles hat die Funktion, dass es uns sagt, wie wir leben sollen und es will uns prägen. Deshalb nennen die beiden das hier Gesetz. Und plötzlich bekommt das Ganze irgendwie ein ganz anderes Gewicht, oder? Weil so 10 Gebote, die können wir so merken, die sind noch halbwegs irgendwie gut handelbar, die können wir vielleicht noch halten. Aber plötzlich so 1700 Seiten, klein geschrieben. Puh. Wer will das freiwillig alles halten? Wer will das freiwillig alles machen? Der Schreiber von einem Gedicht im Alten Testament, von dem ersten Psalm, der sagt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist ein Mensch, der Freude hat am Gesetz, an seinem Gesetz, am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Freude am Gesetz. Also das Kennzeichnen von einem Herzen, das Gott gehört, das Gott gefallen möchte, ist, dass man Freude hat am Gesetz. Du liebst es, dass Gott dir sagt, was du zu tun und was zu lassen hast. Dass du liebst es, dass Gott dir sagt, wie du leben sollst. Das ist das, was der Psalmist da sagt. Die Bibel ist nicht einfach ein guter Ratgeber oder eine Sammlung von super Lebensweisheiten. Du kannst nicht irgendwie die Bibel aufschlagen und sagen, das finde ich gut. Ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Das finde ich gut, das glaube ich. Das finde ich nicht so gut. Und so blätterst du durch und sagst, das ist gut, das ist nicht gut. Das übernehme ich für mich, das übernehme ich nicht. Wir können die Bibel so nicht lesen. Es ist eher ganz andersrum. Nämlich, wenn wir die Bibel aufschlagen und darin lesen, dann sagt Gott, der hier spricht, das ist sein Wort, dann sagt er zu uns, das mag ich an dir. Das finde ich gut. Aber das finde ich noch nicht so gut. Das mag ich, aber das ist noch nicht so gut. Das mag ich, das ist nicht gut. Die Bibel sagt uns und nicht wir der Bibel, was gut und was nicht gut ist. Ein Herz, das von Gott verändert ist, das zeigt sich darin, dass ich mag, dass Gott sagt, wie ich leben soll. Und hier sind wir an einem Punkt, das widerspricht komplett unserer Kultur, oder? Also in unserer Kultur, da nehmen wir uns die Bibel und sagen, hey, da sind so ein paar hilfreiche Dinge drin, ist ganz nett, ja, stimmt eigentlich, das, da hat er recht. Aber dass die Bibel plötzlich die Autorität hat, zu sagen, wie ich leben soll, das geht nicht. Wie ich leben soll, das bestimmt doch alleine ich. Ich bin's doch alleine, der irgendwie das Recht hat zu sagen, was gut und was falsch ist, was richtig und was nicht gut ist für mich. Diese Autorität hat doch kein anderer außer ich. Das ist das, was unsere Kultur sagt. Die Bibel ist da anders. Und Jakobus geht noch weiter. Er sagt nicht einfach nur, es ist Gesetz. Er sagt, es ist das vollkommene Gesetz. Also so wie diese Bibel hier ist, ist sie vollkommen. Da fehlt nichts und da kann man nichts dazu tun. So wie sie ist sie vollkommen. Das heißt, wir können nicht hingehen und sagen, die in die Verse lasse ich aus oder streiche ich raus oder schneide ich aus oder was auch immer. Das kann uns nicht einfallen, wenn wir Gottes Wort als vollkommenes Gesetz betrachten. Alles ist hier normativ, alles gehört dazu. Und auch das ist ein Problem für unsere Kultur. Es gab eine Umfrage vor ein paar Jahren in der UK, Großbritannien, ja, danke. Dort war eine Umfrage Menschen zwischen 18 und 34 Jahren haben 23% gesagt, ich fände es gut, wenn die Bibel verboten wird. Oder zumindest die Teile rausgestrichen werden, die mich verletzlich fühlen lassen, die mich beleidigen. 23%, das ist fast jeder Vierte von 18 bis 34 Jahre. Und auch immer wieder in der letzten Zeit bei ARD und ZDF sehen wir immer wieder Reportagen und Berichte, die zeigen wollen, wie schlimm es doch ist, wenn Menschen nach den biblischen Maßstäben leben. Wenn Menschen leben, was hier drin steht. Es ist in unserer Kultur so, dass immer mehr Menschen sich angegriffen fühlen durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube erstmal, dass es zwei Möglichkeiten gibt, warum sich Menschen angegriffen fühlen. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel, so ein verkürztes und oberflächliches Lesen von der Bibel und man geht nicht so tief rein. Und es ist zum Beispiel so, dass man sagt, ey, die Bibel, die lehrt doch Polygamie, das ist doch gar nicht gut. Und dann fragt man ein bisschen nach, ey, wie meinst du das, was sagst du? Ja, Abraham, der hatte doch zwei Frauen. So, ja, klar. Aber Abraham war doch ein Held. Der zum Glaubensheld ist ein Vorbild für euch. Ja, klar. Er ist ein Held, aber die Sache ist, Abraham hat auch gelogen, er hat auch betrogen. Und wir heißen das ja auch nicht gut. Und nur weil er zwei Frauen hatte, heißt das noch lange nicht, dass die Bibel sagt, dass Polygamie gut ist oder akzeptiert. Wir müssen genauer lesen und nur wenn die Bibel was beschreibt, heißt das nicht, dass die Bibel auch sagt, dass es gut ist. Das ist das Oberflächliche, da kommen wir noch ein bisschen drüber hinweg oder das geht relativ schnell, damit umzugehen. Aber es gibt auch Sachen in diesem Wort, in diesem Buch, die wir modernen Menschen nicht mögen und die da drin stehen, auch wenn wir behutsam lesen und sie wirklich da drin stehen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es hilft, sich mal ein bisschen hineinzuversetzen in andere Kulturen. Zum Beispiel in die Kultur der Bibel. Wenn wir uns hineinversetzen in eine Zeit und in eine Gegend, in der es so war, dass die Familie alles war. Ohne die Familie kann ich nicht überleben. Die Familie ist das, was zählt. Nicht dieses individuelle Denken, wie wir es heute haben, so Hauptsache ich und ich komme irgendwie gut voran. Nee, die Familie ist alles und die Ehre der Familie steht über allem. In so einer Zeit und in so einer Gegend, wenn man da die Bibel aufschlägt und liest, ja, kein Sex vorher außerhalb der Ehe. Dann hätte man damals gesagt, oder in dieser Zeit und Gegend hätte man gesagt, ja klar, die Ehre der Familie steht über allem. Außerhalb der Familie Sex nicht so gut. Ehre beschädigt. Oder wenn man in einer Zeit und einer Gegend ist, in der man regelmäßig sieht, wie Mitglieder in der Familie brutal vor den Augen der anderen Familienmitglieder ermordet werden. Und dann die Bibel aufschlägt und sieht, was Gott sagt über Vergebung und dass wir vergeben sollen. Dann denkt man, puh, it's crazy. It's komplett ist realitätsfern. Wie ist das möglich? Und wir haben ein Problem damit, dass Gott plötzlich über Vergebung spricht. Und wir als moderne Menschen in unserer Zeit, in unserer Kultur, wir finden Vergebung gut. Ja klar, ist doch ein guter Wert. Es hilft doch Beziehungen wieder aufzubauen. Es hilft doch auch mir so. Gibt mir so eine Last weg und so. Haben wir kein Problem mit. Aber wenn es dann um Sex geht, haben wir zu kämpfen in unserer Kultur. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum ist es so unterschiedlich von Kultur zu Kultur? Und warum haben wir plötzlich die Meinung manchmal, dass die Bibel hier und da ja, uns verletzt macht und dass das nicht gut ist? Dass wir uns angegriffen fühlen durch das, was die Bibel sagt. Und die Frage ist, sind wir so brillant, dass wir plötzlich wissen, okay, das ist nicht gut, was die Bibel hier sagt. Das nehmen wir mal weg, das lassen wir aus. Haben wir diesen ultimativen Blick auf alles und diesen komplett unvoreingenommenen Blick, dass wir plötzlich wissen, okay, was gut und was nicht gut ist. Ist unsere Kultur und unsere Zeit vielleicht besser als jede andere Kultur? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir einige Dinge in der Bibel so wunderbar finden und andere so komplett schrecklich. Das liegt daran, dass wir in einem sozialen und einem kulturellen Umfeld sind, das uns einfach prägt und das uns so macht, dass wir so denken. Und wir können dem nicht entfliehen. Und wenn wir, ich sag mal, das, was wir jetzt heute glauben und was wir heute denken, aufschreiben würden und irgendjemand in 100 Jahren würde das lesen, der wird sich denken, oh, wie rückständig war der? Wir denken, wie fortschrittlich sind wir? Aber so verändert sich das immer wieder im Laufe der Zeit. Und Kulturen verändern sich. Und doch gibt es Menschen, die sagen, ich kann die Bibel nicht als komplette Autorität sehen. Ich kann es nicht annehmen für mein Leben, dass das von vorne bis hinten mir zu sagen hat, wie ich leben soll. Aber überlegen wir uns mal, wenn das wirklich Gottes Wort ist, wenn es wirklich Gott ist, der hier spricht, und wenn die Bibel nicht irgendwie Weisheit ist aus irgendeiner bestimmten Kultur, sondern wenn es wirklich Gott ist, der spricht, wenn die Bibel wirklich von oben herabkommt, dann ist es doch ganz natürlich, dass es an der einen oder anderen Weise immer aneckt, in jeder Kultur. Wenn die Bibel nicht aus einer bestimmten Kultur kommt, eckt sie doch in jeder Kultur irgendwo an. Und wenn jemand sagt, ich kann die Bibel nicht für voll nehmen, weil da stehen Sachen drin, die beleidigen mich. Was sage ich da? Ich glaube, wir müssen am Ende sagen, wenn es wirklich Gottes Wort ist, glaubst du dann, dass du mit allem übereinstimmst, was da drin steht? Dass Gott und du immer einer Meinung seid? Glaubst du wirklich, Gott würde nie irgendwas sagen, was irgendwie anecken könnte bei dir, was irgendwie anstößig ist bei dir? Es ist Gott, der da spricht. Und natürlich nicht, natürlich eckt es immer an und das wissen wir. Weil Gott nicht aus einer bestimmten Kultur kommt, nicht irgendwie ein bestimmter Mensch ist, sondern Gott aus dem Himmel herabspricht. Und so ist es immer irgendwie anstößig. Und es ist nicht irgendwie tragfähig zu sagen, nur weil da ein paar Sachen drinstehen, die ich nicht gut finde, lasse ich sie weg. Die Argumentation ist eher andersrum. Wir müssen uns eigentlich fragen, ist Jesus der Sohn Gottes? Und ist dieser Jesus von den Toten auferstanden? Und dann, wenn wir auf diese beiden Fragen ein Ja haben, dann muss unsere Antwort sein, dann müssen wir uns auch an das komplette Wort Gottes halten. Weil Jesus hat es auch getan. Und wenn wir denken, dass Jesus nicht der ist, von dem er sagt, dass er es ist, wenn er irgendwie so ein Spinner ist, so ein Lügner, ich glaube, dann hat es sowieso wenig Sinn, jetzt an dieser Stelle zu argumentieren über, warum das jetzt die Autorität in deinem Leben sein soll oder nicht. Wenn das, was da drin steht, eh schon Schwindelei ist. Aber eine Sache, die wir nicht machen können und nicht machen dürfen, ist, dieses Wort aufzuschlagen und zu sagen, das lasse ich aus, das finde ich gut, das kommt weg. Das können wir nicht machen. Wenn Jesus sich komplett daran ausgerichtet hat, dann müssen es auch wir tun. Und deshalb können wir sagen, dass dieses Wort uns demütig macht. Es ist die Demut, dass plötzlich dieses Wort zu uns sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Und wir es diesem Wort erlauben, dass es uns so sagt. Und nicht wir hochmütig auf das Wort schauen und sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Diese Demut brauchen wir. Und dieses Wort macht uns demütig. Die Frage, die wir jetzt uns stellen, ist, woher weiß ich, dass dieses Wort, dass ich dieses Wort komplett als komplettes Wort und als volle Autorität anerkenne? Woher weiß ich, dass ich diese Demut habe? Und Jakobus sagt, wir können das selbst herausfinden. Und er gibt uns dazu einen Vers, und das ist der Vers 27, und ich habe den in meiner Vorbereitung so gelesen, und ich finde es ziemlich herausfordernd. Mal gucken, wie ihr es findet. Und da schreibt Jakobus, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also wenn du von Gottes Wort geprägt bist, dann zeigt sich das in zwei Dingen. Indem, dass du den Witwen und Waisen in ihrer Not hilfst und dass du dich vom Treiben der Welt nicht beeinflussen lässt, nicht mitmachst, dass du dich unbefleckt hältst. Ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung steht. Wir gehen da gleich noch ein bisschen drauf ein. Dieser Vers ist eigentlich, das sagen viele Kommentatoren, so eine Zusammenfassung von dem ganzen Jakobusbrief. Wir werden es in den nächsten Wochen noch sehen, wie dieser Vers sich eigentlich immer mehr entfaltet und uns gezeigt wird, wie wir das praktisch leben können. Aber es ist nicht nur eine Zusammenfassung vom Jakobusbrief, sondern auch eigentlich von den alttestamentlichen Propheten. Die Propheten hatten eigentlich im Grunde eine Botschaft. Und die Botschaft war, du siehst daran, ob dass dein Glaube echt oder dass dein Glaube echt ist oder dass er nur ein Schein ist, siehst du daran, wie du mit den Armen umgehst. Ob dein Glaube nur oberflächlich ist, ob du in den Gottesdienst kommst, hier und da Opfer tust und irgendwie die ganzen Dinge machst, nur um in den Himmel zu kommen, oder ob du wirklich dabei bist, das siehst du daran, wie du mit den Armen umgehst. Stehst du den Armen bei in ihrer Not? Daran zeigt sich der echte Glaube. Und Jesaja drückt es so aus, er sagt in Jesaja 1, oder Gott sagt in Jesaja 1, es ist Gott selbst, der da wirklich wörtlich spricht, lasst eure nutzlosen Opfer. Und wenn ihr betet mit ausgebreiteten Händen, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, höre ich doch nicht darauf. Weil alles oberflächlich ist, alles irgendwie geheuchelt. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist. Den Unterdrücker weist in die Schranken und behelft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Was sagt Gott hier? Es sagt, das Zeichen für deinen Glauben ist, du sorgst dich um die Armen. Du trittst ein für ihr Recht. Da steht vielleicht in einer Übersetzung jetzt in Jakobus irgendwie beistehen oder besuchen und das ist alles richtig. Aber wenn wir wirklich das Wort betrachten, dann meint es, dass wir wirklich für Gerechtigkeit sorgen bei den Armen. Das heißt nicht einfach nur ein bisschen Lippenbekenntnis, den Armen müssen wir auch noch irgendwas Gutes tun oder hier ein paar Almosen hinschmeißen. Es ist wirklich für Gerechtigkeit sorgen bei den Armen, bei denen, die weniger haben. Das ist die eine Sache, sagt Jakobus. Daran zeigt sich der Glaube, daran zeigt sich, dass du dich dem Wort Gottes unterstellst. Die andere Sache ist, wir sollen nicht mitmachen beim Treiben der Welt oder uns nicht von der Welt beschmutzen lassen. Das meint eigentlich so die innere Reinheit, dass wir innerlich von unserem Herzen rein leben. Und auch da haben wir einen Propheten, den Amos, und da spricht auch Gott und er verurteilt da eine Gruppe von Menschen für ihr Fehlverhalten. Und Gott sagt da, sie haben die Schwachen in den Staub getreten, Vater und Sohn schlafen mit der gleichen Frau und beschmutzen so meinen heiligen Namen. Also das Problem mit euch ist, sagt Gott, ihr kümmert euch nicht um die Armen und dann seid ihr auch noch so frei, moralisch komplett verwerflich zu leben. Für Amos gehört das beides zusammen. Wer echten Glauben hat, der unterstützt die Armen, aber der hält sich auch rein und er lebt moralisch gut. Und auch bei Jakobus ist es so, auch da kommen die beiden Dinge zusammen. Und unsere Welt will das oft trennen. Wir sehen das in der Politik, da haben wir eher linkere Parteien, die sagen, soziale Gerechtigkeit, das ist das Ding. Wir müssen den Armen und den Schwachen helfen. Aber so ein Wertekompass, ja, eher nicht oder weniger. Und dann haben wir eher rechte Parteien, die sehr stark auf traditionelle Werte Wert legen. Aber die Armen so ein bisschen bei einem Lippenbekenntnis bleibt. Und ich glaube, es ist nicht nur in der Politik so, es ist auch in unseren Kirchen so. Ich glaube, wir haben Kirchen, eher liberale Kirchen, die sehr gut da drin sind, wirklich gut da drin sind, den Armen und Schwachen zu helfen, das Not und das Leid sehen in den Städten und wirklich den Armen zu ihrem Recht verhelfen, Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen. Aber wie ich dann privat lebe und wie ich meine Sexualität auslebe, ja, wir wollen jetzt aber nicht judgen, das ist ja okay. Und andersrum konservative Gemeinden, die sehr stark die traditionellen Werte hochheben und sagen, es ist wichtig, dass du moralisch gut lebst. Aber die Hilfe für die Armen bleibt oft bei einem Lippenbekenntnis. Die Bibel hält es beides zusammen. Die Bibel sagt, ein echter Glaube zeigt sich, wenn das beides zusammenkommt. Und daran zeigt sich, ob du von Gott geprägt bist oder nicht. Daran zeigt sich, ob wir als Kirche von Gott geprägt sind und von seinem Wort oder nicht. Bei Gott kommt beides zusammen. Die Welt trennt die beiden Dinge. Von wem sind wir geprägt? Und sehen wir als Gemeinde den Weg, wo wir auch diese beiden Dinge zusammenführen und zusammenhalten? Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie Jakobus das nochmal alles entfaltet. Aber für heute mal so viel. Leben in Reinheit und soziale Verantwortung, das gehört zusammen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, weil Jakobus will ja ganz praktisch sein, deswegen müssen wir auch ein bisschen praktisch sein und wollen auch ein bisschen praktisch sein. Wie macht es Gottes Wort jetzt, dass wir geformt werden, dass wir so geformt werden, ja, wie es eben formt. Und wie formt er uns? Wie lassen wir uns von diesem Wort prägen, dass wir dahin kommen, diese beiden Dinge so zusammenzuhalten? Diese Antwort finden wir in dem mittleren Abschnitt von unserem Text. Da schauen wir noch rein. Ab Vers 23. Und da zeigt uns Jakobus, wie Gottes Wort, wie unser Glaube uns ganz konkret in unserem Alltag verändern kann. Er zeigt dann vier Sachen. Ich bin gespannt, ob ihr es findet. Denn wer nur ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein Gesicht im Spiegel beschaut. Nachdem er sich beschaut hat und weggegangen ist, vergisst er sofort, wie er ausgesehen hat. Wer dagegen das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und bei ihm verbleibt, wird gesegnet sein. Seht ihr die vier Dinge? Wir können uns sie so merken. Mit Kopf, mit Herz, mit Füßen, die uns dann in die Freiheit tragen oder in die Freiheit gehen. Die erste Sache, es geht darum, in das vollkommene Gesetz hineinzuschauen. Und dieses Hineinschauen, das ist das gleiche Wort, das Lukas beschreibt, für Petrus, der am Ostermorgen an das leere Grab kommt und da in dieses Grab hineinschaut. Das gleiche Wort. Und was sagt uns das darüber, wie wir ins Gesetz schauen sollen? Ich glaube nicht, dass Petrus in dieses Grab geschaut hat, wie wir oft in unsere Bibel schauen. Ah, das Grab ist leer, okay, ja, alles klar. Dann trifft sich gut, ich habe eh noch so ein paar Sachen heute vor. So wird Petrus nicht in dieses Grab geschaut haben. Petrus wird da reingeschaut haben und gesehen haben, dieses Grab ist leer. Was passiert hier? Warum liegen hier so Leinentücher rum? Was bedeutet das alles? Was kann ich noch hier sehen? Das ist so krass. Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Petrus hat beobachtet. Er hat gestaunt. Er hat versucht zu verstehen, was sich jetzt vor sich geht. Und hat versucht, das irgendwie in sein Leben zu transportieren, es anzuwenden auf sein Leben. Er hat hineingeschaut, sich hinein vertieft. Er war tief drin in diesem Grab. Und so sollen auch wir tief in Gottes Wort kommen und schauen. Wir sollen die Bibel lesen und studieren. Jeden Tag. Und die Frage ist, wie viel Zeit geben wir dem? Wie viel Raum geben wir dem? Dass wir wirklich tief hineinschauen können. Wie aufmerksam lesen wir? Nehmen wir Verse auch mal auseinander und versuchen wirklich zu verstehen, wie gehört es zusammen und warum steht dieses Wort hier und nicht hier und wie sehr beschäftigen wir uns mit dem, was Gott sagt? Das ist der Kopf. Wenn du willst, dass das Wort Gottes dich verändert, dann musst du tief hineinschauen in sein Wort. Die zweite Sache ist das Herz. Jakobus sagt, wenn wir aufs Wort Gottes hören, dann ist es wie, wenn man in so einen Spiegel schaut und sich selbst da drin sieht. Also sein Spiegelbild sieht, wie man wirklich ist. Also die Bibel ist nicht irgendwie so eine Sammlung von abstrakten Ideen und von irgendwelchen Lehrsätzen, die wir irgendwie auswendig lernen und versuchen zu verstehen und irgendwie wie so ein Physikbuch, sondern es ist was sehr Persönliches. Es ist, hat mit dir zu tun. Gott spricht und redet zu dir. Er zeigt, wer du wirklich bist. Er zeigt dir deine wahren Seiten, er überführt dich, er gibt dir Rat. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich, ob da noch ein bisschen Zahnpasta auf meiner Backe hängt. Und dann ist die Frage, okay, nehme ich das als Information wahr? Ah ja, Backe, Zahnpasta, okay. Oder macht das was mit mir? Bringt mich das dazu, dass ich diese Zahnpasta dann wegmache? Hat das was mit mir zu tun oder ist es nur Information? Oder dass mein Hemd irgendwie falsch zugeknöpft ist. Ändere ich das dann oder nicht? Ich lasse immer offen. Passiert gar nichts. Lass ich mir was sagen von Gottes Wort. Das ist das Herz. Gott redet zu mir. Also liest du die Bibel, um einfach nur zu wissen, oder erlaubst du es der Bibel, dir was sagen zu lassen? Die dritte Sache sind die Füße. Wenn wir schauen tief ins Gesetz Gottes, dann sehen wir uns selbst da drin. Und das dritte ist, dass wir ständig dabei bleiben, es zu tun. Wir verbleiben dabei. Auf dem Weg bleiben, weitergehen und weitergehen und weitergehen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ein ganzes Leben lang. Dabei bleiben, es einzuüben, nicht aufgeben, auch wenn es mal schwer wird, auch wenn es mal herausfordernd ist, auch wenn man mal keinen Bock hat. Es bleibt auch ein Kampf, ist auch für mich noch ein Kampf. Aber Jakobus sagt, bleib dabei, es wird dich verändern. Und die vierte Sache ist das Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Wenn du all diese Dinge tust, sagt der Text, dann wirst du gesegnet sein. Und wir fragen uns, was meint gesegnet sein? Gesegnet sein meint, es gibt dir Freiheit. Und jetzt sagen wir, Moment, Gesetz, Freiheit, das passt nicht so richtig zusammen. Aber das ist so eine Sache, die ich aus meinem Studium, aus den Vorlesungen so mitgenommen habe, die mir wirklich die Augen geöffnet hat. Nämlich, dass es zwei verschiedene Sichtweisen gibt, wie man Freiheit sehen kann. Die erste Sichtweise ist, oder wir als moderne Menschen, wir checken das nicht, dass Gesetz auch Freiheit sein kann, weil wir Menschen der Moderne sind und Menschen der Aufklärung. Weil uns wurde beigebracht, Freiheit wird negativ definiert. Also es ist immer eine Freiheit von etwas. Also Freiheit ist immer dann, wenn ich keine Einschränkungen habe. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie im Straßenverkehr steht ein Schild, parken nur in gekennzeichneten Flächen. Bin ich halb frei. Ich habe die halbe Freiheit, da zu parken, da bin ich eingeschränkt. Halb frei. Und so definiert, nimmt das Gesetz uns ja die Freiheit, anstatt sie uns zu geben. Aber es gibt noch eine andere Variante, und das ist so die Definition von den Menschen in der Antike und auch die Definition der Bibel für Freiheit. Das ist die positive Definition. Und ich sage, es ist immer Freiheit zu etwas oder Freiheit für etwas. Das heißt, du bist frei, wenn du freigesetzt bist, um das zu tun, wozu du eigentlich gedacht bist, wozu du eigentlich geschaffen bist. Du bist dann frei, wenn du das tun kannst, was deine eigene Natur eigentlich hergibt, was deine eigene Natur so, ja, dass du deine eigene Natur verwirklichen kannst, wenn du diesen Rahmen dafür hast. Und das beste Beispiel ist bei einem Fisch. Ein Fisch hat Kiemen und mit diesen Kiemen kann er den Sauerstoff rausholen. Vielleicht nicht aus der Luft, aber aus dem Wasser. Und er hat so Flossen und mit diesen Flossen kann er sich fortbewegen. Vielleicht nicht auf Land, aber im Wasser. Und jetzt ist es so, wo setzen wir diesen Fisch hin? Setzen wir ihn aufs Land oder setzen wir ihn ins Wasser? Freiheit würde bedeuten, unsere Freiheit, die moderne Freiheit, keine Einschränkungen. Okay, lass uns probieren. Okay, Fisch, zack, auf den heißen Asphalt. Freiheit. Leb deine Freiheit, wir schauen nach einer Stunde, wie frei du dich fühlst. Das wäre die Definition, die wir haben von Freiheit. Natürlich verliert dieser Fisch seine Freiheit, wenn man ihn aufs Land setzt. Seine Freiheit ist beschränkt aufs Wasser. Im Wasser ist er wirklich frei. Das heißt, die positiv verstandene Freiheit, die gibt uns einen Rahmen, in dem wir uns entfalten können, in dem wir uns selbst sein können. So, wie wir gemacht sind. Auf dem heißen Anfall stirbt der Fisch, aber im Rahmen des Wassers wird es eine lebendige Rakete. Freiheit bedeutet nicht, frei zu sein von den Einschränkungen, sondern frei zu sein bedeutet, die richtigen Einschränkungen zu finden, den richtigen Rahmen zu finden, in dem ich mich völlig entfalten kann. Und was bedeutet das jetzt in Bezug auf Gottes Wort? Gottes Wort ist eigentlich so das Handbuch für dein Leben, könnte man sagen. Bei meinem Auto wird jetzt angezeigt, ich soll einen Ölwechsel machen. Steht auch im Handbuch. Ölwechsel alle 15.000 Kilometer. Jetzt könnte ich sagen, das ist eine Einschränkung. Das nimmt mir die Freiheit. Das kostet mich Geld, das kostet mich Zeit. Ich mache das nicht. Ich will Freiheit. Ich kann das machen. Wird sich keiner drum ärgern, wird sich keiner bei mir melden, ich werde keine Strafe dafür kriegen. Ich kann das machen, ich kann diese Freiheit ausleben. Aber ich werde mir langfristig selber schaden. Ich werde meinem Motor schaden. Wenn ich frei sein will zu fahren, von hier nach da zu kommen und dieses Auto fortzubewegen, dann gibt es diese Freiheit nur durch gewisse Vorgaben, durch einen gewissen Rahmen, durch gewisse Regeln. Nämlich, dass ich alle 15.000 Kilometer mein Öl wechsle. Das hat der Autobauer so ins Handbuch geschrieben. Das ist das, wie der Rahmen ist für die bestmögliche Freiheit. Und auch die Bibel ist das Handbuch für dein Leben. Hier sagt Gott, wie du dich bestmöglich entfalten kannst. Wie du die bestmögliche Version von dir selbst sein kannst. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Die Bibel sagt, du sollst nicht lügen. Die Bibel sagt, du sollst vergeben. Aber warum macht sie diese Einschränkungen? Sie macht sie, weil Gott dich nach seinem Bild geschaffen hat. Und weil er ein Gott ist, der vergibt. Und deswegen ist das Beste für dich, auch zu vergeben. Du kannst natürlich in dem Groll bleiben, wenn du nicht vergibst. Und kurzfristig wird es dir auch gut tun vielleicht. Aber langfristig wird sie dir eine Freiheit nehmen. Langfristig wirst du gegen das Handbuch und gegen deine eigene Natur handeln. Und wenn du dich der Vorgabe der Bibel verweigerst, zu vergeben, dann schadest du dir selbst. Dann bist du wie der Fisch, der sagt, ich will die Freiheit, ich will auf diesen Asphalt. Das Ausleben deiner Freiheit bedeutet in Wirklichkeit der Verlust aller Freiheit. Wenn du deine Freiheit komplett ausleben willst, so wie wir es verstehen, diese Freiheit, dann bedeutet das, dass du am Ende alle Freiheit verlierst. Was bedeutet das also alles für dich und für mich? Wenn du dich unter Gottes Wort stellst, wenn du tief hineinschaust, wenn du dein Herz dafür öffnest und nicht stehen bleibst, sondern weitergehst, weiter dran bleibst, dann siehst du, dass Gottes Wort nicht abstrakt ist, kein Physikbuch ist, sondern ein Handbuch für dein Leben. Ein Handbuch für dein Herz. Und das ist der einzige Weg, wie du wirklich frei werden kannst. Nicht nur kurzfristig. Aber eine Sache will ich noch ansprechen. Eine Sache müssen wir uns noch ansehen. Weil Martin Luther, der hat in dieses vollkommene Gesetz hineingeschaut. Und er hat festgestellt, umso tiefer er reinschaut, umso weniger frei hat er sich gefühlt. Umso mehr verdammt hat er sich gefühlt. Umso verurteilter hat er sich gefühlt. Und auch Paulus ging es so. Er schreibt in Römer 7 darüber und er sagt, dass er früher das Gesetz perfekt gekannt hat. Und er hat gelesen, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, deines nächsten Esel, deiner nächsten Frau und so weiter. Und er hat sich Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich? Und er hat festgestellt, okay, das bedeutet eigentlich, nicht zu begehren bedeutet, Gott so sehr zu lieben. Mehr als alles Geld, mehr als Freundschaft, mehr als Erfolg, mehr als die Anerkennung von Menschen. Dass wenn wir all das verlieren, dass wir dann immer noch zufrieden sind und nicht begehren. Wenn alles weg ist, dass wir dann immer noch nicht begehren. Liebst du Gott so sehr, dass wenn egal was passiert, du immer noch zufrieden bist und nicht begehrst? Ich glaube, meine Antwort wäre nein. Und Martin Luther und Paulus, denen ging es ähnlich. Weil umso tiefer sie ins Gesetz geschaut haben, umso verdammter haben sie sich gefühlt. Umso schlechter haben sie sich gefühlt. Umso weniger frei haben sie sich gefühlt. Weil sie wussten, okay, ich kann diesem Maßstab nicht gerecht werden. Stimmt's also doch nicht. Macht das Gesetz uns also doch nicht frei. Ich glaube, es reicht nicht, wenn wir uns mit unserem Kopf hinein vertiefen. Es reicht nicht, dass wir uns selbst sehen, unser Herz öffnen. Ich glaube, wir müssen noch was Weiteres sehen. Wir müssen was Weiteres sehen. Und das sagt uns Jakobus in Vers 22. Er sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Ist euch aufgefallen, dass es nur eine Person gab und gibt auf dieser Welt, die wirklich alles getan hat, was das Wort Gottes sagt? In Hebräer 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Jesus ist der Einzige, der Gottes Wort niemals vergessen hat. Jesus ist der Einzige, der Gottes Gesetz Tag und Nacht drüber nachgedacht hat und es immer gehalten hat. Er hat alles gehalten aus diesem Gesetz. Alles. Jesus konnte nicht sprechen, ohne Gottes Wort dafür zu benutzen. Wir haben 1800 Verse, wo Jesus redet in der Bibel. Und 10% davon sind Zitate aus dem Alten Testament. Jesus hat gelebt in der Bibel. Er war so vertieft darin. Es war sein Ein und Alles, Gott reden zu hören. Er hat es immer vor Augen gehabt. Als Jesus von Satan versucht wurde in der Wüste, wie hat er argumentiert, wie hat er sich gewehrt? Mit Gottes Wort. Als Jesus im Angesicht vor dem Kreuz stand, was hat er genommen? Bibelverse. Als er gestorben ist an diesem Kreuz, kurz davor, was hat er gesagt? Er hat 2 Psalme zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus hat gelebt mit diesem Wort und in diesem Wort. Er ist der einzige Mensch, der das vollkommene Gesetz, jemals gehalten hat. Alles darin. Und selbst im Garten Gethsemane, in der Todesnacht, wo er Schweiß und Blut geschwitzt hat und alle ihn verlassen haben, er kurz vorm Abgrund stand, sagt er, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wort, sondern dein Wort geschehe. Ich tue nicht mein Wort, ich tue nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was du willst, Gott. Wenn du in die Bibel schaust, dann sieh nicht nur dich selbst. Sieh den einen, der das Gesetz voll und ganz erfüllt hat. Das ist die frohe Botschaft. Als Jesus unterwegs war, nachdem er aus dem Grab wieder auferstanden war mit seinen Jüngern, war er da unterwegs und da hat er ihnen gesagt, ihr wisst nicht wirklich, wie man die Bibel liest. Schaut, alles da drin, alles von vorne bis hinten, handelt von mir. Es handelt von diesem einen Mann, der das Gesetz vollkommen gehalten hat, der wirklicher Täter des Wortes Gottes ist. Und Martin Luther hat es erkannt. Er hat erkannt, dass man nicht nur sich selbst darin sieht und sehen sollte, sondern auch Jesus Christus. Und die Frage ist, warum müssen wir das sehen? In Römer 8 steht, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die mit Christus Jesus verbunden sind. Warum? Weil Jesus das Wort, das Gesetz Gottes erfüllt hat, weil er es gehalten hat, weil er ans Kreuz ging und weil er die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten für unser ständiges Gesetzesbrechen, weil wir uns nicht an dieses Gesetz halten und nicht halten können. Diese Strafe dafür hat Jesus getragen. Und so gibt es zwei Wege, das Gesetz zu erfüllen. Entweder ich bin so perfekt, dass ich es halte, oder ich trage die Strafe dafür, dass ich es nicht halte. Und Jesus hat das auf beiden Wegen erfüllt. Er hat so gelebt, so perfekt gelebt, dass er alles gehalten hat. Aber er hat auch die Strafe getragen, die man verdient, wenn man es nicht hält. Und er hat es gemacht, damit er uns den Segen geben kann, den man bekommt, wenn man wirklicher Täter des Gesetzes ist. Er hat uns die Freiheit gegeben, dadurch, dass er für uns die Strafe getragen hat. Und nur wenn du in das vollkommene Gesetz schaust und diesen einen siehst, diesen Jesus Christus siehst, der für dich das alles gemacht hat, erst dann schaust du hier rein und es wird keine Verzweiflung mehr sein, sondern es wird Leben für dich sein. Es wird Freiheit für dich sein. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Das steht da drüber, wenn du jedes Mal, wenn du das Wort aufschlägst. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Ich weiß, du kannst dem nicht gerecht werden. Aber es gibt keine Verurteilung. Jesus hat den Preis bezahlt. Und so ändert sich die Motivation. Auch bei Martin Luther hat sich die Motivation geändert. Er hat plötzlich ganz anders die Bibel gelesen. Er hat reingeschaut und gesagt, oh ja, ich will mich jetzt wirklich an dieses Gesetz halten. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Weil ich diesem einen gefallen will, der all das für mich getan hat. Dieses Wort ist für mich wie so eine Lampe, die meine Tumore schrumpfen lässt. Wie so eine Bestrahlung, die alles wegnimmt, was da an Ungutem ist. Es erfrischt mich. Es ist Licht auf meinem Weg. Und es ist nicht länger Verzweiflung, nicht mehr länger eine Bürde, nicht mehr länger eine Last, diesem Wort zu begegnen. Sondern es ist Leben und Freiheit. Und nur so macht das Wort Gottes frei. Und deshalb jedes Mal, wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, denken wir an unseren Kopf, schauen tief rein, versuchen zu verstehen, was da ist. Denken an unser Herz, wir sehen unser Spiegelbild darin und sehen, wo noch Zahnpasta hängt, wo noch ein Knopf falsch geknüpft ist. Und wir nehmen unsere Füße und bleiben dabei und laufen und laufen und laufen und gehen weiter und hören nicht auf, bis wir frei sind. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Ja, wir sehen, dass wir dem nicht genügen können. Dass wir nicht so leben können, wie du es gedacht hast, wie du dir es vorstellst. und es zerschmettert uns. Aber unsere große Hoffnung ist, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass Jesus all das für uns getan hat, was wir nicht tun können. Und dass er das Gesetz erfüllt hat, und zwar vollkommen. Und dass er die Strafe getragen hat, die wir verdient haben, so dass wir das Leben haben, das er verdient hat. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du das in unsere Herzen schreibst, dass du uns wirklich frei machst, dass du uns zeigst, dass wir wirklich kein Verdammungsurteil mehr haben, weil wir mit deinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Erleuchte unsere Herzen damit. Amen.